Matthäa und Lilith, Originaltext der Mutter. Es ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Der zweite schulische Lockdown liegt gerade hinter uns. Unsere 12-jährige Tochter Lilith, die eigentlich neben mir auf der Matratze liegen sollte, hat unser Schlafzimmer betreten und ich werde aus dem Tiefschlaf gerissen. Mein Mann redet mit ihr und mir schießt das Adrenalin durch die Adern. Weinend berichtet sie, sie habe sowohl auf dem Balkon als auch an ihrem Zimmerfenster gestanden und habe springen wollen. Oskar, unser gerade mal 5 Monate alter Rüde, habe sie abgehalten. Freitag, 5 Uhr morgens. Absolut verzweifelt und vermutlich auch panisch, spreche ich eine Nachricht an die Zaunkönige, unsere Therapeuten. Ich bin fassungslos, hilflos, ratlos, entsetzt, verzweifelt. Wie sind wir nur in diese Situation geraten? Lilith wird fast genau 2 Jahre nach ihrer Schwester Matthäa geboren. Beide entwickeln sich prächtig. Wir genießen das Familienleben zwischen Kindern, Arbeit, Treffen mit Freunden, Alltag halt. Bei Treffen mit Freunden mit gleichaltrigen Kindern ist Matthäa den anderen oft weit voraus. Sie läuft mit 11 Monaten, spricht wie ein Wasserfall, grammatikalisch korrekt, wortgewandt. Sie fällt auf. Mal hören wir, sie sei pfiffig, dann wieder, sie sei altklug. Uns ist das egal, wir freuen uns an diesem Kind und ihre kleine Schwester steht ihr in quasi nichts nach. Sie ist ein absoluter Sonnenschein, witzig, den Schalk im Nacken. Ich arbeite Teilzeit, mein Mann Vollzeit und eine Kinderfrau unterstützt uns. Sie ist für die beiden Mädchen wie eine dritte Oma. Und Matthäa findet die Idee, mit 3,5 Jahren in den Kindergarten zu kommen, okay, mehr nicht. Die Eingewöhnung verläuft akzeptabel und die ersten Wochen sind fast gut. Die Herbstferien nähern sich und ich ahne nicht, dass das mal unser Rhythmus werden wird. Bis zu den Herbstferien scheint die Welt in Ordnung. Danach beginnt das Leid langsam und stetig zu wachsen. Wir sehnen die Weihnachtsferien herbei und glauben an Erholung und das kommende Frühjahr. Matthäa wird sich dann bestimmt gut im Kindergarten eingelebt haben. Aber so kommt es nicht. Sie berichtet immer wieder, wie laut es ist, dass die anderen Kinder sich nicht an Regeln halten, sie bestimmte Dinge, die sie interessieren, nicht tun darf. Sie sei zu klein, zu jung. Dabei kann sie die Dinge, die sie tun möchte. Matthäa kommt entsetzt nach Hause, als sie mitbekommt, dass ein kleiner Spatz, natürlich weiß sie, was für ein Vogel das ist, statt würdig begraben zu werden, einfach in die Mülltonne geworfen wird. Sie berichtet, dass es ein Denkmal für im Dienst verstorbene Polizisten geben wird und befindet das für gut. Man bedenke, das Kind ist gerade 4. Woher sie das weiß? Aus dem Radio, das permanent in der Gruppe läuft. Matthäa erklärt uns, welche Erzieherin heimlich am Fenster raucht und welche beim Bäcker kauft, bei dem wir nicht kaufen, weil wir die Produkte eher mäßig finden. Sie weiß es aber, da sie die Tüte, in der die Brötchen sind und das Logo darauf wiedererkennt. Heute wissen wir, all diese Dinge hätten uns stutzig machen können, vielleicht sollen oder müssen. Schon der Hinweis einer Kollegin, die Matthäa im Maxi-Cosi liegen sieht und sagt, boah, die ist aber wach, hätte mich aufmerksam werden lassen können. Ich dachte lediglich, ja klar, die schläft ja auch nicht. Karneval rückt näher und unsere 4-Jährige fragt morgens, ist heute ein guter Tag oder ein Kindergartentag? Und das erste Mal in unserem Familienleben wissen wir, wir müssen die Bildungseinrichtung irgendwie wechseln. So geht es nicht weiter. Matthäa ist unglücklich, weint und leidet. Und wir sind verzweifelt, gemeinsam mit ihr. Lilith dagegen ist glücklich und quietschfidel. Sie muss ja noch nicht in den Kindergarten. Wir ahnen zu diesem Zeitpunkt nicht, dass wir 2 Bärenmädchen zu Hause haben, die in dieser Wolfsbildungswelt immer wieder in Bedrängnis geraten werden. Trotzdem suchen wir nach Veränderung und finden einen Kindergarten, der anders ist. Er gehört zum Forschungszentrum Jülich und dort bekommt nicht nur Matthäa mit 4,5 einen Kindergartenplatz, sondern auch Lilith einen in der Krabbelgruppe. Sie ist mittlerweile 2,5 Jahre alt und freut sich, die Vormittage mit ihrer Schwester gemeinsam zu verbringen. Mittlerweile hat das Kindergartenjahr 2011/2012 begonnen und wir schöpfen Hoffnung, dass es besser wird. Die Kinder kommen klar. Naja, vielleicht bis zu den Herbstferien. Lilith weint jeden Tag, obwohl die Eingewöhnung problemlos war. Sie langweilt sich furchtbar. Schließlich schneidet sie zu Hause mit der Kinderschere, kleistert, klebt, löst große Puzzle, Nur Gesellschaftsspiele rund ums Würfeln scheint sie zu verabscheuen. Eines ist klar, sie will in die Gruppe zu den Großen. Die Kindergartenleitung hat wie die Krabbelgruppe ihr Büro in der ersten Etage. Eines Tages verkündet Lilith stolz beim Abholen, sie war den ganzen Tag bei Mattea. Josephine, die Leitung, hatte ein Einsehen. Sie hat Lilith kurzerhand in die andere Gruppe gebracht. Problem gelöst, dachten wir. Dann werden wir zum Gespräch gebeten. Ob uns klar sei, dass unsere Tochter Mattea möglicherweise hochbegabt sei? Sie verhielte sich auffällig, würde auf Regeln hinweisen, wolle nicht die Spiele der anderen 4- bis 5-Jährigen mitspielen, hänge immer an den Vorschulkindern. Außerdem stünde sie, wenn sich ein Kind gestoßen oder verletzt habe und darum weine, einfach nur rum und reiche kein Taschentuch an. Ihre Empathie lasse zu wünschen übrig. Wir sprechen mit Mattea und sie sagt, ja, warum soll ich ein Taschentuch bringen, wenn schon andere Kinder das erledigt haben? Dass sie logisch schlussfolgert und die Dinge auf den Punkt bringen kann, wissen wir. Für uns nichts Ungewöhnliches. Auch, dass sie ihre Ohren überall hat, längst Gewohnheit für uns. Aber als ich die Erzieherin frage, wie es dem Mädchen gehe, das im Krankenhaus sei, werde ich zusammengestaucht. Ich hätte heimlich im Gruppenbuch gelesen, niemand wisse davon, dass das Mädchen im Krankenhaus sei. Ich wehre mich gegen die Vorwürfe und frage, ob vielleicht jemand in Mattias Gegenwart darüber gesprochen habe, denn so hatte sie es mir erzählt. Betreten, schweigendes Überlegen. Ja, so war das wohl. All diese Episoden fügen sich zu einer ersten vermeintlichen Diagnose, Hochbegabung. Was wir normal finden, ist offenkundig unpassend bis gefährlich. Also die Frage, wohin mit dem Kind, das sich schon lange für Buchstaben interessiert? Erst zum Test, dann vorzeitig in die Schule. Wir leben weiter unser Leben und denken, dass es nach den Sommerferien bestimmt besser wird, wenn wir dann umgezogen und Mattea vorzeitig eingeschult ist. Solange sanieren wir ein Haus. Die Kinder gehen meist nur montags bis donnerstags in die Kita. Wenn wir aus der Kita kommen, dann gibt es Mittagessen und eine lange Mittagspause, in der wir alle drei tief und fest schlafen. Heute weiß ich, intuitiv haben wir das richtig gemacht. Runterfahren, erholen in der Bärenhöhle. Mein Lieblingsbär kommt von der Arbeit, wir kochen, abends lesen und erzählen wir mit den Kindern. Ich gehe eher früher ins Bett, der große Bärenpapa werkelt in seiner Kellerhöhle oder hört Musik. Als die Sommerferien beginnen, sind wir guter Hoffnung, dass jetzt ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Saniertes Haus, Oma nebenan, viel Platz, eine Schule mit einer kombinierten Eingangsklasse für den Fall, dass Mattea doch nicht so schlau ist, wie alle meinen, und einer Kinderfrau für Lilith, da im Wunschkindergarten kein Platz frei ist. Lilith ist zufrieden. Mattea weint oft, wenn sie in die Schule soll. Bald kommen die Herbstferien und Mattea hat sich immer noch nicht so recht eingefunden. Lilith hat keinen Kindergartenplatz, aber das ist egal. Das Bärenmädchen ist ja im Wesentlichen in seiner Bärenhöhle und das passt gut. Vor Weihnachten dann wird Lilith ein Kindergartenplatz angeboten. Zwar nicht in der Wunscheinrichtung, aber nahe bei Mattias Schule. Das Jahr dümpelt so vor sich hin und wir retten uns immer von Ferien zu Ferien. Mattea hat erste Kontakte, nur die Klassenlehrerin und Mattea werden überhaupt nicht warm miteinander. Mattea berichtet immer wieder, wie laut es in der Schule ist, dass die anderen sich nicht an Regeln halten und die Lehrerin ihr nichts Interessantes zu tun gibt. Unsere Bitten, Mattea doch auch mal etwas zuzutrauen, werden abgebügelt. Sie soll nicht enttäuscht sein, wenn sie die Aufgaben der Zweitklässler nicht schafft, die sie so gerne probieren möchte. Matthias und unserer Logik widerspricht das. Dafür sind doch altersgemischte Klassen da, oder? Dass jeder in seinem Tempo... Ach egal, mit dieser Enttäuschung finden wir uns ab. Allerdings deckt Mattea immer wieder Widersprüche der Lehrerin auf. Sie nimmt sie nicht mehr ernst. Heute wissen wir, dass man ein Bärenmädchen besser ernst nimmt, denn sie nimmt einen auch ernst und zieht ihre Schlüsse. Und nach so vielen hohlen Phrasen will Mattea nur noch weg. Die Gelegenheit ist günstig. Es soll eine weitere Klasse aufgemacht werden, für die Zweitklässler gesucht werden. Wir greifen zu und leben mal wieder in der Hoffnung, das neue Schuljahr würde uns Ruhe und Klarheit bringen. Noch denken wir, dass das Ruhebedürfnis unserer Tochter Mattea, die genaue Beobachtungsgabe, die Wiedergabe von Details und all die anderen Dinge, die uns zurückgemeldet werden, in der vermuteten Hochbegabung liegen. Das Schuljahr 2013/14 beginnt und damit die Hoffnung auf Normalität. Mattea findet eine erste beste Freundin, wie sich später herausstellt, ganz genauso gestrickt. Und auch Lilith kommt gut an und findet eine Freundin. Zwar ein Jahr älter, aber das kennen wir ja schon. Es dauert bis zu den, ja genau, den Herbstferien. Heute wissen wir, bis dahin reichen wohl die Reserven, die die Bärenmädchen in den Sommerferien, befreit vom Funktionieren im Wolfsystem, aufbauen können. Lilith, die mittlerweile manchmal als aufsässig gilt, weil sie den Erzieherinnen Widerworte gibt und ihre Halbwahrheiten oder gebrochenen Zusagen aufdeckt, kommt mit einem Zettel nach Hause. Dieses und jenes würde im Vorschulprogramm gemacht werden. Ups, das ist wohl die nette Art von Rausschmiss. Eigentlich ist sie ja erst ein Jahr später dran. Nun gut, wir kennen das Prozedere ja schon und manchmal feixen wir, wie Lilith das System durchschaut. Die Praktikantin darf während der Arbeit mit den Kindern nicht ans Handy. Lilith hat längst entdeckt, dass sie dafür heimlich während der Zeit im Außengelände hinter das Gartenhaus geht. Der Hinweis an die Erzieherin, dass sie das wohl nicht ganz im Griff hätten, kommt allerdings nicht gut an. Auch die Bitte von Lilith, doch mit dem Montessori-Material etwas rechnen zu dürfen, war nicht so klug. Das macht schließlich Arbeit. Und was sollen die anderen älteren Vorschulkinder denn sagen, dass Lilith das kann, obwohl sie jünger ist? Lilith erklärt gerne, versteht aber nicht, warum andere an den Erklärungen nicht interessiert sind. Und wir denken weiterhin, sie ist halt pfiffig, kann man sich ja drüber freuen. Aus der Sicht der Erzieherinnen hat dieses Bärenmädchen vor allem wohl ein schwerwiegendes Problem. Überehrgeizige Eltern. Eine promovierte Lehrermutti und ein Ingenieurspapa, der es zulässt, dass das Mädel sägt, hämmert und bei jeder Gelegenheit ihre Meinung kundtut. Was wir nicht ahnen ist, dass Lilith schon damals die Hände ihrer besten Freundin beim Aufstellen in Zweierreihen nur unter großer Not anfasst. Findet, dass die eine Erzieherin eklig stinkt und auch, dass eine Mädchen aus der Gruppe aus ihrer Sicht echt eklig riecht. Sie erzählt zwar davon, aber wir tun das ab, als sie sich anstellen. Auch, dass ihr immer warm ist, wenn Mama noch friert, nehmen wir nicht wahr. Schließlich hat sich der Fokus zu Mattea verschoben. Auch die Erholung nach den Weihnachtsferien ist schnell dahin und Mattea vegetiert in der Schule vor sich hin. Ich kann es einmal in der Woche in den beiden Stunden beobachten, in denen ich als Lesemutter arbeite. Sie sitzt am Tisch und tut nichts. Ich weiß, dass sie all das kann, was da verlangt wird. Sehr gut sogar. Aber sie arbeitet nicht. Sie schweigt im Stuhlkreis. Auf meine Nachfragen, warum sie dies so tut? Sie komme eh nicht dran, sagt sie mir. Und außerdem wolle sie schauen, ob die anderen es denn wüssten. Sie weiß ja schließlich, was die Antwort ist. Heute denke ich, Bär bei der Beobachtung der Lage. Damals dachte ich, seltsames Kind, das keine Leistung bringen will. Was ich damals schon verstanden habe, auch aus eigener Sicht, es ist verdammt laut in einer vermeintlich leisen Klasse. Mittags zu Hause habe ich einen wütenden Bären, der alles zerstören will. Mattea schmeißt Mäppchen, den blöden lila Wochenplanhefter, fast den Tripp-Trapp. Nie wieder will sie diese Scheißaufgaben machen. In meiner Verzweiflung frage ich sie, warum sie eigentlich nur zu Hause austickt und nicht in der Schule. Schließlich muss sie ja dort dieselben Aufgaben erledigen. Die Antwort ist präzise und klar. Die würden mich ja rausschmeißen. Du nicht. Ich versuche, das als Kompliment zu begreifen, aber bin das erste Mal so verzweifelt, dass ich Angst habe, mein großes Mädchen zu verlieren. Wir treten der DGHK, Deutsche Gesellschaft für das hochbegabte Kind, bei, nehmen an einer Mütter-Tochter-Freizeit teil, lassen Mattea offiziell testen und hoffen mal wieder auf einen Neubeginn nach den Sommerferien. Lilith bringt sich derweil auch vor vorzeitiger Einschulung unbemerkt von uns das Lesen bei. Was Mattea betrifft, sagt man uns, sie sei ungewöhnlich ernsthaft und der Unterricht, den sie bräuchte, gäbe es nur einen Jahrgang über ihr. Die Schulleiterin macht einen super Job und wir fühlen uns wirklich ernst genommen und unterstützt. Aber der Rest des Personals ist eine Katastrophe. Also bitten wir um ein Überspringen der dritten Klasse und hoffen, dass es besser wird, wenn Mattea endlich Futter für den Kopf bekommt und Lilith auch. Ich will nicht langweilen, aber das Ganze geht gut bis zu... Mattea kommt in der Klasse nicht an. Kein Wunder, wenn einen der Mathelehrer mit den Worten begrüßt, du bist also das mathematisch überbegabte Kind. und so wird zurückerzählt, dass ich mit der lesbisch lebenden Schulleiterin wohl ein Verhältnis haben müsse, dass Mattea springen durfte. Alles Mist. Mattea betrachtet die Dinge logisch, weist auf Brüche hin und ist schnell die Außenseiterin der Klasse. Sie versucht zu überleben, indem sie alles richtig macht, doch keiner interessiert sich dafür. Nach einer Bronchitis bleibt ein Husten zurück. Manchmal alle 2 Minuten, nur nachts nicht. Komisch, ist aber so. Lilith berichtet wie Mattea von einer lauten ersten Klasse. Sie langweilt sich und wenn sie fertig ist, steht sie auf, läuft rum und tritt aus Langeweile MitschülerInnen. Sie findet es unlogisch, dass sie Leseübungen machen muss. Schließlich liest sie zu Hause Bücher. Die Lehrerin erkennt den Zusammenhang, Gott sei Dank, und gibt ihr Aufgaben, die passend sind, und streicht die Leseaufgaben. Vor Weihnachten werden im Unterricht bei Lilith Wünsche gesammelt, die man nicht mit Geld kaufen kann. Ein Junge möchte endlich seine Bauchmama kennenlernen. Und Lilith erzählt davon zu Hause, tief beeindruckt, berührt und sehr reflektiert. Noch immer denken wir, piffig halt. Doch nach den Weihnachtsferien wird es schlimmer. Mattea hat manchmal Bauchweh. Lilith, die mittlerweile Zweitklässleraufgaben lösen darf, wird in der Klasse immer wieder deshalb geärgert. Sie versteht die Äußerungen der anderen nicht, fühlt sich ausgeschlossen. Auf dem Pausenhof sind die beiden oft zusammen und retten sich in die Toilette. Wenigstens ist es dort ruhig, wissen wir heute. Aber es ist auch ein Schutzraum vor Mobbing und Prügeleien, die die beiden ohne Grund erdulden müssen. Wir verstehen es nicht und fragen uns, warum Kinder so sind. Versuche, bei der Schule etwas zu erreichen und um Unterstützung zu bitten, werden von Matthias Klassenlehrerin mit dem Hinweis auf das von uns gewollte Springen abgewiesen und so schlimm sei das alles nicht. Liliths Klassenlehrerin ist sehr bemüht und Lilith liebt sie, aber verhindern kann sie das Mobbing nicht. Das Ganze kulminiert, als Mattea am Mittwoch vor Christi Himmelfahrt im Klassenraum, den der Lehrer schon verlassen hat, festgehalten wird und sich prügeln lassen muss. Jemand sprüht ihr mit der Blumensprühflasche ins Ohr. Wir fahren nach dem Wochenende zum Kinderarzt und das erste Mal haben wir ein Kind, das wegen seelischer Not nicht in die Schule kann. Der Arzt verspricht ihr, dass sie erst wieder gehen muss, wenn das Problem aus der Welt geschafft ist. Irgendwann im Auto auf dem Rückweg merke ich, sie hustet nicht mehr. Der Rückzug für 3 Wochen in die Bärenhöhle hilft und wir schaffen das Schuljahr mit der Hoffnung auf die Sommerferien. Mattea wird auf das Gymnasium wechseln und Lilith direkt aus der 1., 2. Klasse in die 3. gehen. Niemand redet von Autismus oder anderem. Wir sind halt nur die durchgeknallten Eltern mit den 2 überbegabten Töchtern. Der Start am Gymnasium für Mattea gelingt gut. Endlich findet sie eine Freundin und wir sind sehr froh, dass es läuft. Lilith hingegen startet nicht gut in ihre neu zusammengesetzte Klasse. Sie ist nun mit Kindern in der Klasse, die mit Mattea eingeschult wurden und das ist für die anderen schwer zu ertragen. Für Lilith hingegen ist das keine Kategorie, in der sie denkt. Sie versucht anzukommen, aber es gelingt nicht. Heute denke ich, dass sie schon damals die Untertöne, die deutlich machten, sie gehöre nicht dazu, gefühlt hat, aber nicht einordnen konnte. Sie hört aber sehr wohl, wenn andere über sie lästern, kann sich aber nicht wehren und verwendet dann miese Schimpfwörter. Die anderen schlagen oder treten sie dann und sie tritt zurück. Für sie eine logische Abfolge. Für die LehrerInnen nur der Beweis, dass sie unreif ist. Mittlerweile denke ich, dass unser Bärenmädchen schon damals hätte entdeckt werden können, wenn man mit uns gesprochen hätte. Stattdessen hat man erwartet, dass wir dem Kind sagen, dass es immer seine Wut zurückhalten muss, egal was die anderen machen. Haben wir auch. Leider. So hat Lilith gelernt, dass sie hilflos der Spielball der anderen Kinder ist, die sie nicht versteht. Warum machen die das, hat sie uns oft gefragt und wir hatten keine Antwort darauf. Inzwischen wissen wir, dass es wölfisch ist, diejenigen aus dem Rudel zu drängen, die dieses vermeintlich gefährden. Übrigens nicht selten unter Mithilfe angepasster Bärenkinder, die im Rudel nach Anerkennung suchen. Und ein Mädchen, das 2 Jahre jünger ist als seine KlassenkameradInnen und den Stoff doch versteht und dann auch noch auf die Einhaltung der Regeln in der Klasse pocht, ist der lebende Beweis für die Übertretung der sozialen Regeln des Wolfsrudels Klasse. Lilith sucht nach Strukturen und versucht, diese in der Einhaltung der Regeln zu finden. Aber leider sind Regeln oft mit Ausnahmen versehen und das erschließt sich ihr nicht wirklich. Autistisch gesehen eigentlich total logisch. Eine Mitschülerin von ihr ist, wie wir heute wissen, Asperger-Autistin. Allerdings wählt sie den Weg des Schweigens und kommt damit durch. Lilith ist eben munter und spricht die Dinge an. Das kommt nicht gut an. Während Lilith weiter gemobbt und ausgeschlossen wird, geht es Mattea besser. Die Freundschaft mit einer sehr leistungsstarken Schülerin schützt sie und sie fühlt sich wohl. Das erste Mal wird sie zu einer Geburtstagsfeier eingeladen und ist richtig angekommen. Irgendwie schaffen wir es bis ins nächste Schuljahr, tanken in den Ferien immer, ohne es zu wissen, in unserer Bärenhöhle Kraft und wieder lebt in uns die Hoffnung, dass wir das letzte Grundschuljahr von Lilith irgendwie schaffen und Mattea ja gut angekommen ist. Auf den Gedanken, dass hier etwas grundlegend schief läuft, kommen wir nicht. Nicht wirklich jedenfalls. Wir wissen nur, dass die Probleme mit dem Eintritt in das Bildungssystem angefangen haben. Und manchmal schaue ich Fotos aus der Zeit davor und frage mich, wo diese fröhlichen Kinder eigentlich hin sind. Nach den Ferien beim Elternsprechtag erklärt uns Matthias Klassenlehrerin, dass Mattea die 6. Klasse nochmal machen soll. Warum? Die anderen kämen ja dann in die Pubertät und es wäre dann vermutlich unpassend. Wir sind fassungslos und ich frage mich wirklich, was das soll. Letztlich kostet uns dieser Nachmittag fast ein halbes Jahr Gespräche mit Mattea, die das Selbstbild wieder ungefähr gerade rücken und das Selbstvertrauen wachsen lassen. Schließlich ist da ihre Freundin und mittlerweile auch noch mehrere andere und alles passt. Lilith hingegen steht mittlerweile in der Klasse allein da. Und die Klassenlehrerin, die in der 3. Klasse noch das ganze System der Klasse im Blick hatte, ist nun mit Burnout aus dem Rennen. Nach Wochen der Aufteilung der Klasse auf die anderen 4. Klassen mit dem totalen Chaos an Aufgaben und viel, viel Lärm in den Klassen, hoffen wir auf eine gute Ersatzregelung. Leider hat die Lehrerin schnell raus, dass Lilith sie durchschaut. Lilith fragt nach versprochenen Dingen wie angeblich vorgelesenen Geschichten, zurückzugebenden Klassenarbeiten und vielem mehr. Wie ein echter Bär vergisst sie nichts, schon gar nicht, wenn es negativ oder unlogisch war. Als es um Sexualkunde geht, weiß sie für eine 8-Jährige viel und weiß im Verhältnis zu den anderen zu viel. Vor allem bleibt sie dran, als die Lehrerin sich schon in eine peinliche Situation manövriert hat, als sie von ihrem Sexualleben berichtet. Während andere sich peinlich kichernd wegducken, bleibt sie konsequent dabei. Die Lehrerin ist überfordert und weist sie vor den anderen Schülerinnen zurecht. Eine willkommene Einladung für weiteres Mobbing. Letztlich intervenieren wir über die Schulleitung. Die Klassenlehrerin hat die grandiose Idee einer Lilith-Woche, in der alle mal nett zu ihr sein sollen. Ich halte das persönlich für einen pädagogischen Super-GAU und muss mich arg zusammenreißen, nicht schlecht über die Lehrerin zu sprechen. Freitags kommt Lilith nach Hause und erzählt, dass sie einem Mitschüler ihren Tornister aufs Auge gedrückt hat, zum Hochtragen in den Klassenraum. Auf meine Nachfrage, wieso er das tun sollte, sagt sie nur, dass er schließlich die ganze Woche noch nicht nett zu ihr war. Und sonst wäre die Lilith-Woche rum gewesen, ohne dass er nett war. Lilith hat ihm lediglich geholfen, seine Pflicht zu erfüllen, da sie dachte, er bekäme sonst Ärger. Oh Mann! Hin und her gerissen zwischen Lachen, Staunen und dem Gedanken, dass es nicht gut für Lilith war, dass sie das getan hat, schwanke ich und vergesse diese Episode. Nun, einige Jahre später, schmunzle ich nur noch und denke, dass das Bärenmädchen nur logisch gehandelt hat. Hätte ich damals etwas über Bären und Autismus gewusst, hätte ich ihr helfen können und dolmetschen können, dass Kinder einfach manchmal vergessen, was sie tun sollen und dieser Junge bestimmt keine Hilfe bei der Einhaltung der Lilith-Woche brauchte oder wollte. Letztlich kam es wie erwartet. Der Schuss ging nach hinten los und, um den Rest des Schuljahres zu überleben, war Lilith mal 2 Wochen krank. Am Abschlusstag ihrer Grundschulzeit stand sie im Kreis der ganzen ViertklässlerInnen und sollte mit ihnen zu »I've got no roots« aufführen. Irgendwann sah ich sie mittendrin stehen, völlig überfordert und weinend. Ich weinte, weil ich ihr nicht helfen konnte und weil ich so erschöpft war und mal wieder die Sommerferien herbeisehnte. Roots hat keines von unseren Kindern in der Grundschule bekommen oder schlagen können. aber das war ja schon in dem Lied besungen worden. Wie dämlich muss eine Schule sein, dieses Lied zum Abschied einer Grundschulzeit zu wählen? Vielleicht eher, wie ehrlich. Wenn unsere Töchter heute über diese Zeit sprechen, dann würden sie manches Mal gern ihrer Wut körperlichen Ausdruck verleihen. Mit einem Baseballschläger oder so. So viele Mini-Traumata, die nicht nötig gewesen wären. Sie hat insgesamt vor allem das Gefühl hinterlassen, du bist falsch. Nach den Sommerferien 2017 gilt mal wieder die Hoffnung auf das neue Schuljahr. Mattea hat ihre Freundin nicht mehr in ihrer Klasse, da zur siebten Klasse hin neu zusammengesetzt wird nach Profilen. Das Schuljahr läuft passabel, aber schön ist es nicht. Lilith startet mit einer Freundin aus dem Kinderchor in die neue Klasse und dank dieser weiß auch gleich die ganze Klasse nach einem halben Tag, dass Lilith erst acht ist. Die Tür zum Mobbing steht gleich sperrangelweit auf und so geht das Schuljahr mehr oder minder beschissen dahin. Lilith beschwert sich über die Lautstärke, den Geruch, die Inkonsequenz der MitschülerInnen und LehrerInnen. Sie versteht den Arbeitsauftrag, einen Farbverlauf in Kunst zu erstellen, wörtlich, und wird zusammengestaucht, warum sie mit der Farbe nur Mist macht. Sie hat zwar nur das gemacht, was gesagt wurde, aber leider eben nach wörtlichem Verständnis. Wir geben unser Bestes, beide irgendwie im Gleichgewicht zu halten, aber es gelingt mehr schlecht als recht. Mattea findet Freude in der Musik und an ihrem selbstgewählten Instrument. Liliths Talent an ihrem Instrument wird in der Musikklasse nicht wertgeschätzt und sie bemerkt sehr wohl, dass die Lehrerin ihr viel weniger Solos gibt als anderen. Mobbing durch Lehrer. Unsere Bitten um Hilfe werden nicht gehört. Lilith sei unverschämt und müsse alleine klarkommen. Irgendwie überleben wir auch dieses Schuljahr und die sechste Klasse startet vor den Herbstferien für Lilith mit einer Klassenfahrt. Sie will eigentlich nicht mit, äußert ohne Ende Bedenken und wir zwingen sie mitzufahren. Als sie nach Hause kommt, berichtet sie, dass die Mädchen in ihrer Klasse ihr gedroht haben, sie mit Steinen abzuwerfen, wenn sie im Bett liegt und schläft. Welche Todesangst sie hatte, begreifen wir erst später. Wir quälen uns gemeinsam durch das Schuljahr und nach den Weihnachtsferien geht nichts mehr. Lilith will nicht in die Schule und sagt, dass sie nicht mehr leben wolle. Das solle alles aufhören. Sie kann das Mobbing nicht mehr aushalten und wir lassen sie krankschreiben. Unser flehentliches Bitten nach Austausch und gemeinsamer Überlegung, wie die Situation in der Klasse sich bessern könnte, wird mit mangelnder Zeit abgetan. Wir suchen Hilfe, auch beim Jugendamt. Aber uns wird eine tolle Erziehungsfähigkeit bescheinigt. Darum bekommen wir keine Hilfe. Schließlich sei das Problem ja in der Schule und wir müssten da um Hilfe bitten. Lilith macht eine Therapie und irgendwie geht es. Ziel der Verhaltenstherapie einmal in der Woche ist es, dass Lilith mit den anderen umgehen lernt. Sie soll halt funktionieren. Wieder setzen wir auf den Faktor Zeit. Sie zieht sich immer mehr zurück in der Schule. Und auch die LehrerInnen sagen, sie verhalte sich so, dass man ihr keinerlei Vorwurf machen könne. Hilfe bekommt sie nicht. Die LehrerInnen treten nur auf den Plan, wenn etwas geschieht, was Lilith verkehrt macht. Sie reagieren nicht, wenn Lilith sagt, dass sie geschlagen wird, dass sie an der Treppe geschubst wird, wenn sie oben steht. Als ein Hakenkreuz in ihr Deutschbuch gelegt wird, was Lilith, da das Thema Nationalsozialismus gerade behandelt wurde, als Hinweis begreift, sie solle sterben, schaffen sie es nicht herauszufinden, wer das war. Anders ist es, wenn Lilith etwas verkehrt macht. Eine Woche hat Lilith eine Mitschülerin um die Begleichung der Schulden in Höhe von 2 Euro gebeten. Eine Woche hat die Mitschülerin dies nicht getan. Dann kommt der Tag, an dem Lilith Hunger hat, die Brotdose leer ist und sie das Geld mehr als gut gebrauchen kann. Sie spricht abermals die Mitschülerin an. Der ist das egal. Die Bitte, sich das Geld bei jemand anderem auszuleihen und dann die Schulden bei diesem später zu begleichen, findet die Mitschülerin uninteressant. Lilith sagt ihr, wenn sie das Geld nicht jetzt zurückgeben würde, würde sie schlagen. Und sie hält Wort. Und prompt hat die Lehrerin Zeit und wir einen Termin. Natürlich hat Lilith den Fehler gemacht und sie war außer sich vor Wut. Stimmt, ein Bärenmädchen auf dem Kriegspfad. Nachdem es lange, lange versucht hat, im wölfischen System freundlich zu fragen. Das wäre eine prima Gelegenheit gewesen, sich zu fragen, warum Lilith so reagiert. Man hätte auf Autismus kommen können. Man hätte an der Situation so viel lernen können. Aber es kam niemand auf die Idee. Also wieder das Prinzip Hoffnung auf eine neue Klasse für Lilith. Schließlich wird ja mit der 7. Klasse neu zusammengesetzt. Unsere Hoffnung erfüllt sich. Ein toller neuer Klassenlehrer, 2 Mädels, die sich auch für Leistungserbringung interessieren. Wir atmen auf. Mathea hingegen ist mittlerweile in der 9. Klasse und da steht die Klassenfahrt an. Sie ist in der Woche vor den, ich traue mich kaum es zu schreiben, na gut, Herbstferien. In einem Park mit Selbstversorgerhäusern. Die SchülerInnen müssen sich selbst bekochen, die LehrerInnen kommen reihum zum Dinner. Mathea ist super organisiert, sie kocht vorher Bolognese und friert sie ein. Auf der Fahrt zum Zielort kann sie schon mal auftauen, das erste Abendessen ist schon fertig. Und so geht es die nächsten Tage. Mathea bemüht sich. An der Haustür eines anderen Hauses wird ihr der Eintritt verwehrt. Am 3. Abend schreibt sie mir, dass die anderen irre laut sind, sie Kopfschmerzen hat und nicht mehr kann. Wir schreiben die halbe Nacht und ich versuche ihr von zu Hause aus zu helfen. Abgeholt werden will sie nicht. Den Donnerstag schafft sie irgendwie und am Freitag ist sie endlich wieder da. Beim Frühstück am Samstag erzählt sie, dass sie von den anderen in ihrem Zimmer eingesperrt wurde, dass sie alleine gekocht und aufgeräumt hat und die anderen versucht haben, ihr ein Glas mit Rotze, Erdbeermarmelade und Milch zu trinken zu geben. Mathea wählt das Prinzip Totstellen, wie schon in der Grundschule. Irgendwie überlebt sie, aber sie berichtet immer wieder, wie schwer ihr das fällt. Nur in einem ist sie bärig klar. Wer sich so ihr gegenüber verhält, hat verloren. Für immer. Kein Blick, keine Unterhaltung mehr. Auch keine Hausaufgaben zum Abschreiben mehr für die anderen. Hin zur Schule, aushalten und dann zu Hause in der Bärenhöhle entspannen. Nur mit den anderen großen Bären in der Oberstufe, die sie aus der Big Band oder dem Chor kennt, fühlt sie sich wohl. Oder mit ihrer einzigen Freundin in der Stufe und deren Zwillingsschwester. Lilith hat nun mit den beiden Mädels ganz ordentlichen Kontakt und es läuft. Irgendwie. Lilith versteht nicht, warum die MitschülerInnen sich nicht an Regeln halten und der von der Schule vorgegebene Einsatz der Tablets ist ein einziger Kraftakt für sie. Während ihre MitschülerInnen vor ihr sitzen und im Unterricht zocken oder gefühlt 1 Million Mal auf die Maus klicken, deren bunter LED-Streifen dann die Farbe ändert, ist Lilith total genervt. Alles blinkt, sie kann sich nicht auf den Unterricht konzentrieren. Die Geräusche gehen ihr durch Mark und Bein und sie versucht das, was logisch, aber bei Teenagern der Tod ist. Sie fordert die anderen auf, das Gezocke zu lassen. Und die Gruppe zerreißt sie, wie man eben Abtrünnige zerreißt. Und noch schlimmer wird es, als Lilith, mit ihren Aufgaben fertig, ebenfalls anfängt, etwas anderes zu machen, nämlich in einem Architekturprogramm Häuser zu designen. Sozial ist sie tot. Und wieder retten uns nur die Ferien und der erste Lockdown und der Sommer. Ihre autistische Logik und das mangelnde Verständnis sozialer Situationen führen spätestens ab den Herbstferien 2020 endgültig ins Aus. Sie verbringt die Pausen mutterseelenallein in einer Ecke des Schulgebäudes, wo sie fast nie jemand findet. Die beiden Mädels haben sich von ihr losgesagt, weil die eine der anderen ein Ultimatum gestellt hat. Entweder entscheidest du dich bis zum Tag X für mich oder Lilith. Lilith verliert. Im 2. Lockdown läuft der Unterricht 100% digital und Lilith ist erst froh. Dann aber merkt sie, dass das Mobbing so noch leichter umzusetzen ist. Sie schaut in leere Videokonferenzen, Breakout Rooms und Co. Niemand telefoniert mit ihr, niemand arbeitet mit ihr. Wir suchen das 2. Mal nach Hilfe. Die Beratungslehrerin der Schule erwähnt die Zaunkönige. Wir telefonieren und würden gerne zusammenarbeiten. Aber die Finanzierung wollen wir nicht alleine tragen. Wir können ja nichts dafür, dass unsere Kinder in dem Zwangssystem Schule nicht klarkommen. Also wieder der Versuch über das Jugendamt. In den Osterferien sitzen wir in strahlendem Sonnenschein auf der Terrasse und die Mädels berichten, dass eigentlich alles toll wäre, wäre die Schule nicht. Die Mitarbeiterin signalisiert abermals, dass wir ja erziehungsfähig seien und so weiter. Thema erledigt. Wir wollen aber diese Hilfe und bleiben dran. Mit den Zaunkönigen sind wir uns einig, dass unsere Kinder gut sind, so wie sie sind. Nur leider ist die Passung mit dem System Schule nicht gegeben. Die Schule startet nach den Ferien wieder im Wechselunterricht und Lilith ist begeistert. Das Mädchen, das sich unter Druck von ihr abgewandt hatte, wendet sich ihr wieder zu. Das andere Mädchen ist auch nicht da, weil es in der anderen Gruppe ist. Sie glaubt an eine Versöhnung und wir hoffen mit ihr. Ich ahne, dass das schiefgehen wird, aber wie sehr, ahne ich nicht. Nach 2 Wochen ist die ganze Klasse wieder in der Schule und der Traum ist aus. Lilith bricht in sich zusammen und wir wissen nicht weiter. Ein Tagesbetriebspraktikum steht an und das ist unser Ziel. Mal was anderes sehen, die Schule vergessen. Lilith freut sich auf den 29.04.2021. Der Tag ist super und der Hundezüchter, bei dem sie das Praktikum macht, nimmt sie ernst. Es wird Abend und in der Nacht macht Lilith fast ernst. Sie will nicht mehr so leben und überlegt, aus dem Fenster zu springen. Wir fahren mit ihr nach einer Mütze Schlaf und einem panischen Telefonat mit den Zaunkönigen in die Psychiatrie. Diagnose: mittelgradige Depression, akute Suizidalität, niedrige Schwingungsfähigkeit. Der Hinweis der Psychiaterin: Ihr Kind sollte hier bleiben. Erst will Lilith nicht, dann will sie doch. Während mein Mann und Matthäa nach Hause fahren, Klamotten packen, stehe ich mit meinem geliebten Kind vor der Tür der Psychiatrie in der Sonne und warte auf Aufnahme. Dann fällt mir der Lateinlehrer ein, der zu ihr gesagt hatte: Du gehörst doch auch in eine Klinik. Und ich denke, dass er jetzt leider recht behält. Während wir dort stehen, kommen immer wieder Rettungswagen an und laden Kinder und Jugendliche aus. Was das im Weiteren bedeutet, ahne ich noch nicht. Lilith schaut und ich sehe, dass sie Angst hat. Irgendwann sagt sie: Ich will nicht mehr da rein und sterben will ich auch nicht mehr. Ich will nach Hause. Am Ende des Tages nehmen mein Mann und ich sie auf eigenes Risiko mit nach Hause. Wie und wo auch immer ist da ein Knoten geplatzt. Wir beschließen als Familie, am nächsten Morgen in Ruhe zu frühstücken und zu überlegen, wie es weitergeht. Als erstes legen wir fest, dass der 1. Mai immer der Geburtstag unserer Familie sein wird. Dankenswerterweise hat auch das Jugendamt mittlerweile verstanden, dass wir Hilfe brauchen. Die Familientherapie mit Zaunkönig kann endlich richtig beginnen. Einmal wöchentlich finden nun intensive Familiengespräche statt. Wir werden verstanden und verstehen immer mehr. Wir sprechen über Autismus, Hochsensibilität und Wölfe und Bären. Lilith geht mittlerweile nicht mehr in die Schule. Matthäa irgendwann auch nicht mehr. Sie hat einen massiven Dauerkopfschmerz entwickelt. Was sind sonst die Konsequenzen dieses totalen Zusammenbruchs? Lilith kann anfänglich nirgendwo mehr alleine hingehen. Nur dem Hund vertraut sie wirklich. Also beginnen wir ihn als Assistenzhund auszubilden. Konkret bedeutet das: jeden Tag mit dem Hund trainieren. Einzelstunden mit dem Hundetrainer 1 bis 2 Mal in der Woche finanzieren. Einmal zur regulären Hundeschulstunde. Das bedeutet quasi, Reparaturkosten zu zahlen für etwas, das das Schulsystem kaputt gemacht hat. Der Hund schläft in ihrem Bett und bereits da ist die Unterstützung bitter nötig. Einige Wochen lang rastet Lilith jeden Abend aus, wenn es Richtung Bett geht. Sie schreit, tobt, schlägt, wirft mit Sachen. Irgendwann telefoniere ich mit unserem Kinderarzt und der sagt: Sie sind auch nicht mehr die, die Sie mal waren. Wenn es nicht geht zu Hause, muss das Kind in die Klinik. Da will sie aber auf keinen Fall hin. Also gehe ich in ihr Zimmer und sage ihr, dass diese Gewaltspirale aufhören muss, dass ich ihr helfen werde, egal was kommt, aber die abendliche Eskalation muss aufhören. Natürlich tobt sie und sagt, ich würde sie erpressen. Nach einiger Zeit hat sie sich beruhigt und erzählt mir auf Nachfrage unter Tränen, was abends mit ihr passiert. Sie hat Angst, Todesangst. Ihr Hals schnürt sich zu, ihr Puls rast, sie will nur noch weg aus der Situation, denn totale Panik bricht aus. Mir wird klar, dass Lilith gar nicht anders kann abends. Pure Todesangst vor dem Schlafen bringt sie dazu, das Zubettgehen zu verhindern. Und dann fällt bei uns beiden der Groschen. Jeden Abend lebt die Panik von der Klassenfahrt der 6. Klasse in ihr auf. Wir werden dich mit Steinen totwerfen, wenn du schläfst. Nach der Erkenntnis geht es uns besser, aber eine Lösung ist das nicht. Ich verspreche, bei ihr zu bleiben, wenn die Panik kommt und ihr zu helfen. Aber ich bin da auf Bundesliga-Niveau. Champions League ist nur der Hund. Wenn Lilith fast bis zur Bewusstlosigkeit wegsackt, hilft nur der Hund. Er kommt, leckt ihre Hände und holt sie so wieder in einen ansprechbaren, nicht dissoziativen Zustand zurück. Wenn Oskar eigentlich nicht unbedingt will, sie ihn aber braucht, schmieren wir Leberwurstpaste auf ihre Hände. Nach einer Attacke ist sie so erschöpft und durchgeschwitzt, dass es einen frischen Schlafanzug und etwas zu essen braucht. Den Job macht mein Lieblingsbär. Abend für Abend geht er x-mal runter und kommt mit Melone und kaltem Wasser zurück und bringt den neuen Schlafanzug. Nach Wochen bessert sich diese Situation ganz langsam. Aber auch in anderen Situationen ist Lilith immer wieder völlig überfordert. Hört sie einen RTW oder eine Sirene oder sonstiges Blaulicht, zuckt sie am ganzen Körper, vor allem am Kopf. Es sieht aus wie ein epileptischer Anfall, ist aber keiner. Auch dann hilft nur hinsetzen, den Hund holen, die Hände lecken lassen und hoffen, dass sie nicht total wegsackt. Der Besuch eines Supermarktes oder anderer alltäglicher Orte gleicht einem Ritt auf der Rasierklinge. Alle Geräusche, Gerüche, die Vielfalt der Farben und Eindrücke führen zu einer totalen Überforderung und können nur im Beisein des Hundes bewältigt werden, was in vielen Fällen eine Menge Überzeugungskraft, Energie und Telefonate kostet. Das Schriftstück, das uns der Kinderpsychiater ausstellt, das die Notwendigkeit des Hundes belegt, und die Bescheinigung des Hundetrainers über die Tatsache, dass der Hund sich in der Ausbildung befindet, sind unsere besten Waffen im Kampf gegen zaudernde Marktleiter und dumme Sprüche von Mitmenschen. Einmal bricht Lilith im Aldi zuckend zusammen. Der Hund liegt auf ihrem Schoß, damit sie sich wieder spürt, und leckt die Hände. Und dann hat es auch endlich die Mitarbeiterin verstanden, die vorher noch gemeckert hat. Der Hund darf nur mit, wenn Sie nicht dabei sind. Sonst können Sie das ja machen. Vielleicht hat sie jetzt verstanden, wo der Unterschied zwischen mir und dem Hund ist. Schließlich will ich nicht auf meiner Tochter liegen und ihr die Hände lecken, denke ich, und muss grinsen. Plötzlich bekommen wir ein Wasser angeboten und die Möglichkeit, sich kurz im Lager niederzulassen, bis Lilith wieder kann. Als Familie lernen wir die Metapher von den Wölfen und den Bären kennen und können damit als Familie viel untereinander erklären, besprechen und thematisieren. Natürlich bemühen wir uns mehr denn je, auf die feine Nase unserer Bärenmädchen zu achten. Wir zwingen Lilith nicht mehr, den Geruch von Gouda zu ertragen, sondern packen ihn in die Dose. Wir bemühen uns, ernst zu nehmen, wenn jemand eine Höhlenpause braucht, und üben uns darin, gegenseitig bärig zu dolmetschen. Dass Bären vielleicht autistisch sein könnten, schien uns angesichts unserer Kinder nicht logisch. Wenn sie außerhalb des Schulsystems waren, klappte es ja scheinbar. Das, was ich mit Autismus verband, konnte ich hier eher nicht wiederfinden. Aber das war auch ein eher nerdiges Bild von Autisten. Mit den Zaunkönigen sind wir dem Autismus und dem Bärentum wunderbar auf der Spur. Schon vor, aber spätestens nach der Diagnose, atypischer Autismus und posttraumatische Belastungsstörung, lernen wir unsere Familie neu kennen. Wir nutzen die Wolf- und Bär-Metapher im Gespräch und zum Dolmetschen in der Welt da draußen. Das gelingt intern oft gut. Wir lachen über die diversen autistischen Anteile, die wohl alle Bären in unserer Familie haben. Und wenn mal etwas so richtig daneben geht, nehmen wir es hin und versuchen irgendwie da durchzukommen. Ein Beispiel gefällig? Wir sind gemeinsam mit der Hundeschule in der Stadt. Zwei Rettungswagen haben wir akustisch wahrgenommen. Das haben wir ganz passabel geschafft. Während wir so mit den anderen Hunden im Kreis stehen, passiert das Unglaubliche. Eine Taube kackt Lilith auf den Kopf. Nicht irgendwie, sondern genau auf den Haaransatz an der Stirn. Und die Kacke läuft langsam die Stirn runter. Für das Bärenmädchen der absolute Ekel-Reizüberflutungs-Super-GAU. Sie bricht weinend zusammen, reagiert nicht mehr auf Ansprache. Oskar hilft, ich wische den Mist weg und als sie wieder halbwegs bei sich ist, versuche ich aus der Innenstadt mit ihr zu unserem Auto zu kommen. Sie hört mich zwar wieder, aber ist jetzt endgültig verstummt. Ich zerre Lilith hinter mir her, fahre nach Hause, ziehe sie vor der Dusche aus. Natürlich desinfiziere ich ihren ganzen Kopf zweimal. Dank Corona haben wir ja Desinfektionsmittel in Hülle und Fülle da. Nachdem Lilith zweimal die Haare gewaschen hat, spricht sie wieder mit mir. da Eiswürfel das Sinnessystem gut herunterfahren, danke an die Ergotherapeutin für den Tipp, lutscht sie 3 oder 4 und die Laune ist halbwegs wiederhergestellt. Ansonsten dolmetsche ich für Lilith das Verhalten pubertärer MitschülerInnen und manchmal kann ich so erklären, was Autismus bedeutet. Was die Schule angeht, haben es beide Mädels nach einem Wechsel besser getroffen als vorher. Mattea hat ans Berufskolleg gewechselt und ist dort unter noch erwachseneren SchülerInnen glücklicher als vorher. Sie ist mit 15 die jüngste Schülerin in der Klasse. Für Lilith haben wir kurz vor Toresschluss vor Beginn der Sommerferien eine Schule gefunden. Die Schule hat schon seit langer Zeit SchülerInnen mit den Förderbedarfen Hören und Kommunikation und körperlich-motorische Entwicklung und auch ein paar Autisten. Endlich wird auf Liliths Empfinden Rücksicht genommen. Sie darf rausgehen, wenn sie nicht mehr kann, sie trägt ihren angepassten Gehörschutz und die Schule ist sehr weitsichtig. So werden wir vorher über den Probealarm informiert, damit Lilith nicht in der Schule zusammenklappt. Und als es wegen des landesweiten Warntages doch einmal passiert, findet sich irgendwo noch ein Wassereis, das die Eiswürfel kurzfristig ersetzt. Seitdem liegen auch im Eisfach der Schule Eiswürfel für Lilith. Aber das Allerbeste ist, Oskar darf mit. Er ist auf dem Weg zum ausgebildeten Assistenzhund und geht jeden Tag mit in die Schule. Er gibt Lilith Sicherheit und das Gefühl, dass wenigstens einer sie versteht und sie sich an ihn wenden kann. Letztlich gilt, die Diagnose gibt ihr, so bitter das ist, dass man krank und behindert sein muss, die Chance, manche Erleichterung zu erhalten. Und sie macht sich super auf den Weg zurück ins Leben. Seit den Sommerferien reitet sie und findet dort auch ohne Hund Entspannung und knüpft lose Kontakte. Sie findet sich okay als Autistin und ist voll mit der Beantragung eines Behindertenausweises einverstanden. Nicht, weil sie sich behindert findet, sondern weil sie findet, Bären und Autisten werden behindert durch so viele Dinge. Und daher nimmt sie die Annehmlichkeiten, die von diesem Ausweis zu erwarten sind, gerne mit. Mattea tanzt seit dem Sommer im Ballett und sorgt dafür ihre Reizabfuhr. Auch hier bemühen wir uns, dafür zu sorgen, dass die Besonderheiten dieser Bärin geachtet werden. Ihre Höhle sind die Kopfhörer auf ihrem Kopf und dort taucht sie oft und gern in die Welt der Musik ab. Ich finde, dass es ein hartes Stück Arbeit ist, Bärenmädchen in dieser oft wölfischen Welt großzuziehen. Aber ich möchte keines meiner Bärenmädchen eintauschen und auch mein Lieblingsbär ist super. Gott sei Dank haben wir einen Weg aus dem Elend herausgefunden und basteln uns jetzt mit viel Humor durch die Wolfsreviere und freuen uns an unserer Bärenhöhle. Und bald ist ja schon der erste Familiengeburtstag und dann gibt es hoffentlich Erdbeerentorte. Zweifelt irgendjemand in diesem Land ernsthaft an den gigantischen Herausforderungen unserer Bärenkinder? Unserer Bärenmenschen? Wir tun es nicht. Es fällt uns leicht zu verstehen. Die Bären sind gesund, wenn wir sie nicht krank machen. Oder wie kann es sein, dass sogar hochbegabte Kinder auf einer Förderschule für Lernbehinderte, sozial-emotionale oder geistige Entwicklung landen? Wie kann es sein, dass therapeutische Praxen und Kliniken vollgestopft sind mit scheinbar lebensuntüchtigen Bären? Mit einer gigantischen Warteliste von tausenden weiteren, die händeringend nach Hilfe suchen. Es wird Zeit, dass wir sie nach Hause schicken mit der frohen Botschaft, ihr seid keine defekten Wölfe. Die Wahrheit sieht ganz anders aus. Ihr seid intakte Bären.